Super, oder? Und wenn ihr nicht glaubt, was jetzt da geschrieben worden ist, dann leset einfach Epheser 4 nochmal eins nach und ihr findet alles, was da drauf geschrieben und gezeichnet worden ist. Und es gibt übrigens, ich habe so ein Blatt mitgenommen, ausgedruckt, da kann man das Ganze nochmal eins nachschauen, anschauen. Oder schaut doch einfach im Internet über das Bibelprojekt, das bibelprojekt.de. Und dort kann man den Film nochmal sehen. Ich habe den schon x-mal angeschaut, das Film, und bin immer wieder neu begeistert und man entdeckt immer wieder etwas Neues. Und eigentlich, das, was wir jetzt so gesehen haben, da könnte man noch bis Ende Jahr darüber reden und Sachen entdecken. Und das wäre super. Daniela, hast du gesagt, er hat solche Blätter da unten. Die kann man mitnehmen. Das ist gut. Also, der Filmclip hat schon gezeigt, wir sind, der Epheserbrief ist in zwei Teile aufgeteilt. Und viele Ausleger machen das eigentlich genauso, wie wir es jetzt gesehen haben. Der erste Teil beschreibt, so wie es da gesagt worden ist, der Kern vom Evangelium oder Geschichte vom Evangelium, was das bewirkt in der Menschheit oder was das überhaupt gebracht hat. Und was Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat. Und dass wir durch Gnade und durch Vergebung zu neuen Menschen geworden sind und jetzt zu einer grossen Familie gehören, so wie es gezeigt worden ist, von Juden und Heiden. Im zweiten Teil geht es dann um unsere Geschichte. Wie wir mit dem umgehen können oder was das für unser Leben soll bedeuten oder kann bedeuten. In unserer kurzen Predigtserie, die ich hier jetzt eben viermal bis Anfang November habe, geht es aber nur ums vierte Kapitel. Aber wir werden sicher in dem vierten Kapitel ein bisschen auf den Geschmack kommen, dass wir selber interessiert sind, mal jetzt muss ich den Epheserbrief selber lesen und entdecken, was da drin uns begegnet. Und werden sicher auch ermutigt. Wir lesen mal die ersten 6 Vers und um die geht es heute in meiner Predigt. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, dass die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies: ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Im ersten Vers tut Paulus einmal daran erinnern, dass er im Gefängnis sitzt. Das sind nicht so noble Gefängnisse mit Fernsehen und was auch immer und mit einem Dreigang-Menü, sondern es sind Löcher wahrscheinlich. Er ist also einer, der als Christ, als Botschafter, als berufener Botschafter vom Evangelium nicht so komfortabel hat. Er ist nicht in einer komfortablen Situation. Sein Leben ist nicht gerade leicht und normal, wie es die meisten vielleicht gerade erleben. Der Paulus hat in unsicheren Bahnen gelebt und hat müssen damit rechnen, dass er sogar umgebracht wird. Für das ist man im Gefängnis und da muss man rechnen damit, dass man umgebracht oder getötet wird. Trotzdem hat er die Situation ausgenutzt, dass er Menschen, die er auf der Reise, die er gemacht hat, die sich bekehrt haben, dass er die hat können ermutigen, halt mit Briefen, Briefe schreiben. Er ist nicht in Selbstmitleid versunken, oh, ich bin ein Armer, mir geht es nicht so gut, ich bin in der Kiste, es gibt nur Wasser und Brot und so weiter. Er ist nicht da drin versunken, sondern hat das eigentlich als eine geschenkte Zeit angeschaut, wo er sich um andere gekümmert hat, wo er Briefe geschrieben hat oder eigentlich, muss man sagen, Briefe diktiert hat und unterschrieben. Ein zweiter Punkt in diesem Vers ist der, dass der Paulus nicht etwa selbst verschuldet im Gefängnis ist. Er ist nicht schnell gefahren auf den Schweizer Autobahnen und muss deswegen in Kisten oder so, sondern weil er sich zu Gott bekannt hat. Der Glaube an Gott hat ihn in die Kiste gebracht, hat ihn ins Gefängnis gebracht. Ich weiß nicht, wie das für uns ist, wenn der Glaube uns in Schwierigkeiten bringt. Kommt das bei uns auch vor? Dass der Glaube uns in Schwierigkeiten bringt? Wir predigen doch meistens etwas anderes, dass der Glaube uns hilft, dass er uns Kraft gibt, dass er uns ermutigt, dass er uns tröstet. Und das ist tatsächlich ja auch so. Es ist so. Und beim Paulus werden wir aber zudem noch daran erinnert, dass uns der Glaube auch Schwierigkeiten bringen kann. Er hat gewusst, dass er eine Berufung hat, dass er das Evangelium muss verkündigen und dass ihm die Berufung nicht nur Erfolg bringt, sondern auch manchmal in Schwierigkeiten bringt. Dass er auch für seinen Glauben oder wegen seinem Glauben muss leiden. Er selber hat ja vor seiner Bekehrung Christen verfolgt und in Kiste gebracht und so weiter. Hat ihnen Leid zugefügt und er hat auch gewusst, dass das ihn selber auch treffen kann. In der Schweiz müssen wir ja eigentlich keine Angst haben, dass wir ins Gefängnis geworfen werden, weil wir an Jesus glauben. Aber es ist ein bisschen reicher geworden in unserer Gesellschaft. Und der Glaube an Jesus, der so exklusiv ist, wo wir sagen, nur wer an Jesus glaubt, ist gerettet. Das dürfen wir nur noch leislich sagen. Das stößt auf heftigen Widerstand. Und ich denke da auch, kürzlich war ein Marsch fürs Leben gewesen, wo es eigentlich darum gegangen ist, nur, dass nur dank grossem Polizeieinsatz der Hass der Gegendemonstranten in Schranken gebracht hat können werden. Wenn also die Polizeiequipe nicht da gewesen wäre, wäre es nicht so gut rausgekommen, glaube ich. Und darum wollen wir auch diesen Aspekt ein bisschen in unser Herz und Bewusstsein aufnehmen, dass wir nicht nur alle Tage Sonnenschein haben, sondern dass es manchmal auch noch gewitterhaft könnte werden. Weil wir an Jesus glauben. Und jetzt komme ich auf ein kleines Wort, nun. Im Videoclip tut das Wort, dort hat es geheißen, deshalb, ist der Übergang vom ersten drei Kapitel zu Kapitel 4 und 6. Deshalb oder nun. Es ist ein Wort, das eigentlich einen Übergang bezeichnet, das aber Bezug nimmt auf das, was schon vorausgegangen ist. Eigentlich das, wo die ersten drei Kapitel, wo er schon erzählt hat, das ist Voraussetzung für das, was jetzt gerade als nächstes wird kommen. Paulus nimmt Bezug auf die Aussagen in den ersten drei Kapiteln von seinem Brief, wo er von Gottes Gnade geredet hat, wo er davon geredet hat, von Jesus Christus, was er für uns da hat und wie wir durch Vergebung zu Gottes Kind geworden sind. Also eben der Kern vom Evangelium oder Grundlage vom Glauben. Das ist Voraussetzung. Und weil die Epheser diese Grundlage nicht nur kennen, sondern auch erfahren haben, darum bittet der Paulus jetzig deshalb, und jetzt kommt eben eine Ermahnung oder eine Bitte, wie man es auch sagen will, die Paulus hier anbringen in seinem Brief. Die Ermahnung steht aber nur in dem Zusammenhang, wenn wir die genannten Grundlagen erlebt haben. Für die Menschen, die diese Grundlagen erlebt haben, gilt jetzt auch die nächsten Worte und Sätze. Man könnte, wenn man das liest, könnte man eigentlich auch sagen, ja, da kommt drinnen Zuckerbrot und Peitsche vor. Zuerst wird es gross, was das Evangelium uns gebracht hat. Und jetzt müssen wir den Kopf einziehen. Jetzt geht es darum, dass wir unsere Moralpredigt anhören müssen. Dass uns gesagt wird, was alles nicht gut ist und wo wir etwas anders machen müssen und so weiter. Aber das müssen wir ganz anders verstehen. Wenn die Grundlagen für uns klar sind, wenn wir das erlebt haben, dann das mit der Gnade und mit der Liebe von Gott, wenn unsere Beziehung zu ihm, zu Gott in der Ordnung ist und geklärt ist, dann können wir zum nächsten Punkt kommen, zu dem deshalb oder zu dem nun. Das ist zum Beispiel in einer Ehebeziehung auch so. Man sollte nicht etwas Schwieriges ansprechen, wenn unsere Beziehung schon angeschlagen ist. Wenn das nämlich der Fall ist und dann noch irgendetwas Schwieriges angesprochen wird, dann tun wir auf Durchzug. Dann hören wir nicht zu. Oder dann tun wir nur auf Widerstand oder was auch immer umstellen. Wir sind nicht bereit, etwas, was eigentlich wesentlich wäre oder was gut oder hilfreich wäre, das uns auch anzuhören. Und wir sind nicht bereit, um Veränderungen anzugehen. Passiert bei mir auch, dass ich manchmal nicht etwas anspreche und Beziehung ist eigentlich nicht ganz so klar. Aber auf der Grundlage von einer erklärten und guten Beziehung werden solche Sachen, die Paulus hier anspricht, fruchtbar. Dann kann es Frucht bringen. Dann kann etwas daraus entstehen. Und euch muss ich glaube nicht sagen, was Frucht ist oder wie Frucht entsteht in der Erntezeit. Und ohne das, ohne geklärte Beziehung, wäre es furchtbar. Nur ein Wörtli oder ein Buchstabe verteilt. Zuerst muss die Beziehung zu Gott geklärt sein und dann können wir über die Ermahnung reden. Und dort bei dieser Ermahnung geht es zuerst darum, dass Gott uns zum Glauben gerufen hat. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das diese Berufung würdig ist. Gott hat uns zum Glauben gerufen. Es ist nicht etwas, wo wir in erster Linie irgendwann einmal erkannt haben oder durch unsere Intelligenz oder durch unsere Weisheit oder was auch immer erworben haben. Es ist nicht unser Verdienst, das hier angesprochen wird. Gott hat uns gerufen. Und irgendwann im Leben haben wir dem Ruf Ja gesagt. Es ist also nicht unsere Sache, sondern oder unser Verdienst, sondern es ist Gottes Gnade. Und dann heisst es da weiter, dass wir ein Leben führen sollen, wo dieser Berufung würdig ist. Es geht nicht mehr darum, dass wir so leben, wie wir uns das vorstellen. Oder wie es alle anderen leben. Sondern dass wir ein Leben leben, wo zu unserer Berufung passt. Das bedeutet nicht, dass wir abgehoben durchs Leben gehen müssen. und uns wie Pharisäer oder Besserwisser mit einem Heiligenschein präsentieren, sondern dass unser Leben Gott ehrt, ihn würdigt und ihm entspricht. Sowohl wenn wir so offen untereinander sind, als auch dann, wenn wir alleine sind. In den nächsten Vers erläutert Paulus das, was das Ganze praktisch bedeutet. Im Vers 2 steht, keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Es ist also ein Brief an den Epheser, der hier geschrieben wird. Also eine bestimmte Gemeinschaft von Menschen. Und da geht es in Paulus darum, wie man miteinander kann umgehen oder soll umgehen. Ich glaube, dass wir das auch auf Kishona Schlaten beziehen können. Weil wir auch so eine Gemeinde sind, wie Ephesus. Wir sind auch eine Gemeinschaft. Und nehmen wir doch das für uns, was der Paulus da damals mal einmal den Epheser geschrieben hat. Es geht um unsere Beziehungen, wie wir miteinander umgehen. Und dass wir die Worte, die der Paulus schreibt, auch ganz praktisch umsetzen. Keiner soll sich über den anderen erheben. Die andere Übersetzung, das ist übrigens die Genfer Bibelübersetzung, die ich hier habe. In anderen Übersetzungen steht das Wort Demut. Kommt da drin vor. Demütig sein. Wir können aber das auch, was da steht, auch sagen, dass wir den anderen höher achten als uns selber. So wie das Paulus im Philipperbrief schreibt. Das bedeutet, dass ich meine Bedürfnisse auch einmal zurücknehmen kann. Und nicht immer das Gefühl muss haben, dass ich die wichtigste Person bin, dass ich alles besser weiß, sondern dass ich anderen gegenüber auch freundlich sein kann, geduldig und nicht nachtragend, sondern den anderen liebevoll begegnen. Es ist nicht so, dass das in einer christlichen Gemeinschaft selbstverständlich ist. Manchmal passieren die christlichen Gemeinschaften die grössten Verletzungen, die man erlebt. Wenn man unfreundlich ist, ungeduldig, besserwisserisch, lieblos und nach Jahren sogar noch irgendjemandem etwas nachträgt, dass man Details noch weiss, was dort passiert ist vor 20 Jahren. Ich hoffe, ihr wisst nicht noch Details vor 30 Jahren, was ich noch gemacht habe und so weiter. Eben unversöhnlich. Das erleben wir in christlichen Gemeinschaften. Weil man meint, Recht zu haben. Und man hat dem anderen gegenüber einfach sehr hohe Erwartungen. Das ist schliesslich Christ, von dem kann man mehr erwarten. Da geht es aber nicht um den anderen. Da geht es um mich persönlich. Um dich persönlich. Was hat der Paulus gesagt? Ich bin aufgefordert, anders zu leben, im anderen anders zu begegnen. Ich bin nicht fehlerlos, sondern mache genauso viele Fehler wie der andere auch. Und habe keinen Grund, mich über eine andere Person oder einen anderen Christ in der Gemeinde zu erheben. Manchmal meinen wir, dass wir gewisse Rechte haben in der Gemeinde. Rechte, die erfüllt werden müssen. Recht haben, darum muss das gelten oder muss das primär behandelt werden. Das Recht auf eine gute Predigt zum Beispiel. Das Recht, besucht zu werden. Das Recht, dass die Gemeindeleitung meine Meinung nicht nur anlässt, sondern die auch umsetzt und so weiter. Solche Rechte, es gibt noch x davon. Ich habe den Eindruck, dass wenn wir Der Bibelvers, der da steht, wo der Paulus geschrieben hat, für uns persönlich nehmen, dass wir solche Rechte, die ich jetzt aufgezählt habe, oder andere, einmal ablegen und auf die Seite legen. Und an dieser Stelle von unserem Recht viel mehr geduldig sind und liebevoll und freundlich sind miteinander. So sind wir auf einem besseren Weg, den Bibeltext umzusetzen, als dort, wo wir auf unser Recht verharren. Und es geht im nächsten Vers weiter. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Alles daran setzen. Setzt alles daran. Das ist unglaublich. Was ist das für ein Wort? Da dürfen wir nicht schnell hinweggehen. Meine ganze Energie dafür einsetzen. Für was brauchen wir doch unsere Energie und unsere Kraft? Und da steht etwas ganz anderes. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Der gute Umgang in der Gemeinde kostet mich etwas. Es ist vielleicht manchmal auch ein bisschen anstrengend, freundlich zu sein und liebevoll zu sein. Nicht nur ein liebevolles, freundliches Gesicht zu machen, sondern echt durchdrungen, liebevoll zu sein oder zu bleiben. Und es geht nicht ohne Anstrengung. Einheit, die hier angesprochen ist, die bleibt nicht einfach so. Wenn mal Einheit ist, dann bleibt das für alle Ewigkeit. Sondern man muss sich dafür einsetzen, dass sie bewahrt werden soll. Die Einheit bewahren. Eben zum Beispiel auf sein Recht verzichten. Das könnte bedeuten, alles dafür einzusetzen, dass Einheit bewahrt bleibt. Einheit bewahren bedeutet ja nicht, ja, bedeutet auch, dass die Einheit schon da ist. Wir können nicht etwas bewahren, was nicht schon da ist. Einheit können wir nicht machen, sondern es ist ein Geschenk durch Gottes Geist. Einheit ist bereits da. Wir können sie nur zerstören durch unser Verhalten. Und wir müssen Einheit auch gar nicht machen, sondern nur bewahren, sagt der Paulus da. Bewahren ist ein bisschen einfacher als noch etwas neu aufbauen. Und wir können daran arbeiten und wir müssen nicht etwas aufbauen, was wir gar nicht aufbauen können. Weil Einheit ist von Gott gemacht und ist von Gott geschenkt. Der Paulus sagt, dass Gottes Frieden so etwas ist wie ein Band, die uns zusammenhalten. Ich habe hier mal ein Bild genommen, wo ich kein Besseres gefunden habe. Aber ich habe hier noch ein Band mitgenommen. Ein schönes Rotes. Einheit ist etwas, das durch Gottes Geist bewahrt wird. Wie ein Band vom Frieden, das uns zusammenhalten tut. Gottes Frieden behaltet uns zusammen. Es geht um die Einheitserhalten, die Gott uns geschenkt hat. Und wir sind zusammengebunden in seinem Frieden. Das Band ist leider ein bisschen zu kurz, dass jetzt alle zusammen da drinnen Platz hätten. Aber wir können das vielleicht noch verlängern und dann uns so zusammenbinden. Gottes Frieden bindet uns zusammen. Und das zeigt uns wieder einmal einmal mehr, dass es in der Gemeinde oder in der Kirche um ein Kollektiv geht. Und nicht mehr um das sonst viel propagierte Ego oder Individualismus, wo es darum geht, wie ich mich entscheide, was für mich stimmt und so weiter. Die drei ersten Verse betonen das Kollektiv und stellen es in den Vordergrund. Und wir tun gut daran, dass wir uns individuell ein bisschen zurücknehmen und die kollektiven Werte leben und uns darum bemühen. In den nächsten drei Versen erklärt Paulus, was er unter Einheit versteht. Mit Einheit meine ich dies: ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater von allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. In dem Film, den wir angeschaut haben, ist eigentlich auch schon gezeigt worden, dass Einheit nicht Einheitlichkeit ist. Wir sind ja so verschieden voneinander. Schon einmal, wie wir verschieden aussehen. Es braucht das auch, dass wir unterschiedlich sind. Und das Bild vom Leib, das in der Bibel an verschiedenen Stellen vorkommt, dass ein Leib eben unterschiedliche Glieder und Funktionen hat, das ist damit gemeint. Über diese Unterschiedlichkeit oder über verschiedene Gaben tue ich dann nächsten Sonntag noch etwas mehr sagen, wenn es dann ein bisschen weitergeht vom Vers 7 an. Wir brauchen die Unterschiedlichkeit. Aber wir sind ein Leib. Wir haben einen Geist und eine Hoffnung. Es ist nur ein Herr und ein Glaube und eine Taufe. Alles gehört zusammen. Eins. Sicher. Es gibt unterschiedliche Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Aber es geht immer um den gleichen Heiligen Geist, der sich nicht durch Erfahrungen zerstückeln lässt. Und es ist nur ein Gott, der dahinter steht. Wir haben auch, kennen vielleicht auch oder wissen darum von unterschiedlichen Taufpraktiken. Ich als Prediger habe schon alles erlebt, was es da gibt in der christlichen Landschaft, in der Chrysona-Landschaft. Und wenn wir darüber hinaus schauen, gibt es noch mehr unterschiedliche Taufpraktiken in all diesen Jahrhunderten. Es geht aber letztlich nicht darum, dass wir uns wegen Taufpraktiken zerstreiten, weil es letztlich ums Gleiche geht, um Taufe auf den Namen von Jesus Christus. Wir haben auch unterschiedliche Glaubensüberzeugungen. In gewissen Punkten sind wir uns theologisch nicht überall einig, aber es ist der gleiche Glaube, der uns verbindet. Was ich hier nicht klären kann, ist, wie weit die Einheit geht. Welche Gruppierungen oder welche Menschen oder vielleicht Konfessionen oder Sekten auch noch eingebunden sind. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Wir alle wissen, und der Paulus weiß das auch und hat das auch betont und geschrieben, dass es viele Verirrungen gibt und Irrlehrer gibt. Und der Paulus warnt vor solchen Menschen, die Gemeinde spaltet, die Menschen durcheinander bringen. Nicht jeder, der sich Christ nennt, gehört automatisch in die Einheit hinein, die da zum Ausdruck gebracht wird. Aber der Paulus schreibt das ja der Gemeinde von Ephesus. Und darum glaube ich auch, dass wir es hier als Ortsgemeinde für uns nehmen können, dass wir eben ein Leib sind, dass wir einen Geist haben und dass ein Gott dahinter steckt. Gott regiert über uns alle. Er wirkt durch uns alle und er lebt in uns allen. So schreibt Paulus hier im Vers 6. Was ist das für ein Vorrecht, das er hier wieder schreibt in dem Vers 6? Der die ganze Welt gemacht hat, der lebt in mir und in dir. In uns allen. Der Gott wirkt durch uns in die Welt hinein und er regiert auch über unser Leben. Er hat in mir und in dir Platz genommen und er begleitet uns und wirkt in uns allen. Manchmal haben wir den Eindruck, oh, der hat jetzt viel erlebt. Der ist jetzt da ganz etwas Besonderes und so weiter. Ich erlebe nichts so. Bei mir passiert nichts. Und das wird dann halt so publik gemacht und so weiter. Aber so ist es nicht. Gott wirkt in uns allen. Er wirkt auch in der Stille vom Land, in den Alten oder in denen, die nicht gut können schwätzen oder in denen, die lieber im Hintergrund irgendwo etwas machen. Er wirkt in uns allen, sagt der Paulus da. Er wirkt auch durch Menschen, durch alle Menschen, alle Christen in die Welt hinein. Eben durch mich und durch dich. Wir, die jetzt da sind. Als Zusammenfassung möchte ich doch noch zwei Vers aus dem ersten Kapitel lesen, wo das Wirken von Gott auch auf den Punkt bringt. Epheser 1, Vers 19 und 20. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Eigentlich kann man sagen, mega stark. Die Kraft, die Gott hatte, zum Christus von den Toten auferwecken, die Kraft wirkt in dir und in mir, in uns innen. Mit der gleichen Kraft. Nicht nur in einzelnen von uns. Vielleicht in der Gemeindeleitung oder irgend, weiß auch nicht was. Das ist doch mega stark. Und wir wollen beten, dass in der kommenden Woche der Gott mit seiner Kraft, mit seinem Wirken in uns und unter uns auch sichtbar werden darf. Und ich bete noch. Ja, Jesus, wir verstehen dein Wort und deine Kraft, dein Wirken nicht wirklich. Aber die Kraft wirkt in uns, mit dieser gleichen Kraft wirkst du in unserem Leben inne. Danke von ganzem Herzen. Danke, dass du uns auch veränderst, umgestaltest. Und dass wir dürfen dazu beitragen, die Einheit zu bewahren. Amen.